2. Mai. Vancouver Island und Vancouver, Kanada.
Seit 48 Stunden studierten Ford und Anavak nun diese eine Sequenz. Zuerst nur Schwärze. Dann die Ausschläge von einem starken Schallimpuls jenseits der menschlichen Hörgrenze. 3-mal. Dann die Wolke. Eine phosphoreszierende, blaue Wolke, die plötzlich inmitten des Bildschirms entstand wie das expandierende Universum. Kein starkes Licht, eher ein schummriges Blau, aber ausreichend, dass man die Silhouetten der Tiere davor sehen konnte. Die Wolke breitete sich rasch aus. Sie musste von enormer Größe sein. Schließlich hatte sie den gesamten Bildschirm eingenommen, und die Wale hingen wie gebannt davor. Einige Sekunden vergingen. In die Tiefen der Wolke kam Bewegung. Plötzlich schoss etwas daraus hervor wie ein sich schlängelnder Blitz mit dünn zulaufender Spitze. Er berührte einen der Wale seitlich des Kopfes. Es war Lucy. Keine Sekunde dauerte die Entladung. Weitere Blitze zuckten zu anderen Tieren. Ein Schauspiel wie ein Gewitter unter Wasser, das ebenso schnell vorbeiging, wie es begonnen hatte. Der Film schien rückwärts zu laufen. Die Wolke zog sich wieder zusammen. Sie kollabierte und verschwand, und der Bildschirm wurde schwarz. Fords Leute hatten die Sequenz verlangsamt und nochmal verlangsamt. Sie hatten alles Erdenkliche unternommen, aber auch nach stundenlanger Analyse blieb das Video vom nächtlichen Ausflug der Wale, was es war. Ein Rätsel. Schließlich erarbeiteten sie einen Bericht für den Krisenstab. Wolke und Lichtblitze waren womöglich organischen Ursprungs, doch was sie auslöste und warum sie überhaupt stattfanden, vermochte niemand zu sagen. Die schlängelige Form der Blitze und der Umstand, dass sie zur Spitze dünner wurden, ließ an einen Kalmar denken. Aber dann hätte es ein Tier von gigantischen Ausmaßen sein müssen. Und selbst wenn, hätte es nicht die Wolke erklärt. Nur eines hatten sie instinktiv begriffen. Die Wolke musste der Grund für das absonderliche Verhalten der Wale sein. All das brachten sie in dem Bericht zum Ausdruck. Und der Bericht verschwand in einem schwarzen Loch, so schwarz wie der Bildschirm nach Verlöschen des blauen Lichts. Als schwarzes Loch titulierten sie mittlerweile den staatlichen Krisenstab, der ganz nach Art schwarzer Löcher alles in sich hineinzog, ohne irgendetwas preiszugeben. Anfänglich hatte die kanadische Regierung den Schulterschluss mit den Forschern gesucht. Seit vor einigen Tagen offiziell geworden war, dass die Krisenstäbe Kanadas und der Vereinigten Staaten unter US-amerikanischer Leitung operierten, sah es eher so aus, als bediene man sich ihrer, um in den Besitz von Resultaten zu gelangen. Weder John Ford noch Leon Anavak und Sue Oliveira erfuhren etwas über die Auswertung des Inputs. Und an General Commander Judith Lee kam man gar nicht erst ran. Delaware durchforstete das Internet und förderte eine Reihe ominöser Meldungen zutage. Ein brennender Gastanker vor Japan, ein anderer gesunken vor Bangkok. Verschwundene Trawler vor Südamerika und Südafrika. Es schien eine ganze Reihe Unglücke mit größeren Schiffen gegeben zu haben, mehr als sie aus den Medien erfahren hatten. In Frankreich war eine Epidemie ausgebrochen. Auch andere Länder schienen betroffen. Offenbar war eine Alge verantwortlich. Doch je mehr man nachforschte, desto verschwommener wurde das Bild. Nachrichtensperre, wohin man blickte. Und der Krisenstab ließ sie am ausgestreckten Arm verhungern. Vielleicht, dachte Anavak an diesem Morgen, wurde es einfach Zeit, sich die Antworten zu holen. Er saß darüber nachdenkend auf seinem Schiff, als Delaware vorbeischaute.